RefLab to go. Ausgewählte Blogbeiträge für deine Ohren. RefLab.
Herzlich willkommen im Podcast RefLab to go. In den letzten Folgen haben wir jeweils Blogbeiträge vorgelesen, die Autoren der Beiträge selber. Jetzt ändern wir das Konzept ein bisschen und reden mit den Blogautoren über ihren Text und versuchen, ihnen ein bisschen mehr auf den Zahn zu fühlen. Und heute bin ich hier im Studio mit dem wunderbaren Luca Sacke. Hallo Luca.
Ciao Manu.
Herzlich willkommen. Wir reden über deinen Text, eine Cyber-Bromance. Du hast dich damit mit einer ganz einzigartigen, Verbindung von Macht und Geld befasst. Kannst du mal erklären, was dich da gepackt hat?
Ja, also es geht grundsätzlich um diese neue Verbindung zwischen dem Elon Musk und dem Donald Trump. Und ich war eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ziemlich überrascht, wie nah diese zwei, sage ich mal, eher impulsive Köpfe zusammen gefunden haben, und habe in diesem Beitrag, diesem Blogbeitrag, zwei mögliche Zukunftshypothesen aufgestellt, weil ich das Gefühl habe, dass sie als Menschen eher unberechenbar sind, der eine Politiker, der andere mehr Unternehmer. Und die Unberechenbarkeit, also Impulsivität, kann vielleicht in kann auch positiv sein, sage ich mal, aber vielleicht in der Politik ist sie weniger willkommen. Und diese vier Zukunftshypothesen im Blogbeitrag gehen von einer Cyber-Utopie, wo alles besser wird, bis zur Cyber-Dystopie, wo die Macht kondensiert wird auf zwei Menschen. Ja.
Okay, also zwei mögliche Zukunftsszenarien in der Bromance zwischen Donald Trump und zwar, Elon Musk.
Es sind vier, die im Blogbeitrag, aber sage ich mal, die zwei Polen sind sicher die Cyberdystopie und die Cyberutopie.
Ja, ja, also entweder schaukelt sich der mächtigste Mann der Welt im Verbund mit dem reichsten Mann der Welt zu neuen technokratischen Höhen auf, oder das Ganze it turns to shit, wie man in Englischen so schön sagt. Womit rechnest du denn?
Das ist genau das, was ich am Anfang auch schreibe. Also es ist schwierig, das Ganze einzuordnen. Und zwar, selbst dann, wenn man rational das Ganze anschauen will, ich denke, es gibt eine große Komponente, die eben nicht gebändigt werden kann bei beiden Akteuren. Ich sehe, auf der einen Seite sehe ich tatsächlich eine finanzielle Abhängigkeit. Also man muss auch sagen, so eine US-Wahl ist sehr kostspielig, und man geht davon aus, je nach Quelle, dass Donald Trump bis zu 1,8 Milliarden Schulden hat aktuell. Und auf der anderen Seite hat man jemanden, der wahrscheinlich, also man weiß nicht, ob er der mächtigste, der reichste oder zweitreichste ist. Es gibt irgendwie in Saudi-Arabien wahrscheinlich auch jemanden, der reicher ist. Aber mit 300 Milliarden Vermögen ist der Elon Musk sicher, gehört zu den reichsten auf der Welt. Und man muss auch sagen, dass der Elon Musk auch ein Macher ist. Also was er anstoßt, also nicht alles, aber was er macht, das setzt er auch um. Und diese finanzielle Abhängigkeit, die der Donald Trump hat, ich gehe davon aus, unter Umständen kann der Elon Musk mit Peanuts oder mit seinen Zinseszinsen diese Schulden abbezahlen und hat dafür freie Bahn bei X-Projekten, die er umsetzen könnte.
Genau, aber das wäre jetzt eigentlich so die Variante, eine Hand wäscht die andere. Also Trump kann von Musk profitieren, also du hast das jetzt ganz persönlich oder privat ausgemalt quasi, er hat Schulden und für Musk wäre es eine Kleinigkeit, ihm diese Schulden abzubezahlen.
Oder einen Kredit zu geben.
Genau, Kredit zu geben und so weiter. Aber es ist natürlich auch für Trump auch sonst interessant, mit einem derart reichen Mann unter einer Decke zu stecken. Und umgekehrt kann man sagen, Musk hat durchaus auch Eigeninteressen, irgendwo mit der Regierung zu kuscheln.
Ja, ist schon so, dass er war ja ziemlich enttäuscht von den Demokraten, weil zum Beispiel, wenn es darum ging, die Automobilbranche umzukrempeln, wurde er nie eingeladen von der Biden-Administration. Und ich glaube schon, dass da Rache auch dabei ist. Irgendeinmal hat er das, ich weiß es nicht, aber ihm gehört ja X, also ehemals Twitter. Unter Umständen hat er auch gemerkt, ähnlich wie bei den Google-Trends, welche Trends auch politischer Art gibt. Und irgendeinmal hat er auf die Karte Trump gesetzt. Also das heißt, er hat sicher einen Informationsstand, den wir nicht haben, oder? Und ich glaube schon, dass er auch also eigene Interessen hat, seine Projekte umzusetzen, zu deregulieren. Und es gibt vielleicht einen Bereich, wo sie Überlappungen haben. Das ist ja das, was sie immer wieder sagen, die Reduktion der Bürokratie. Ich nehme ihm nicht alles ab. Also, und ich kann ja auch die persönlichen Motive nicht kennen. Zumindest scheint so, dass sie zueinander gefunden haben, dass sie sich gegenseitig auch unterstützen. Es gibt auch eine Hypothese, dass sie harmonieren. Das habe ich mit Absicht auch hineingeschrieben. Das ist ja theoretisch auch möglich, dass sie sich gegenseitig auch ergänzen können. Mal schauen, wie lange dass diese Bromance auch bestehen wird. Weil in einer anderen Hypothese sage ich auch, es kann auch sehr schnell gehen, dass sie sich nicht mehr cool finden.
Ja, ja, klar. Also das kann ich mir auch gut denken. Das sind zwei unfassbar auch eigenwillige, um nicht zu sagen narzisstische, egomanische Persönlichkeiten, die sich selbst zu inszenieren wissen und die unter Umständen, wenn sie genug Profit oder genug Gewinn voneinander erhoffen, auch effektiv zusammenarbeiten können. Ob das dann effektiv ist zum Wohle der amerikanischen Gesellschaft oder der Weltbevölkerung, das wäre dann noch eine zweite Frage. Aber die können sich natürlich ganz sicher auch, es besteht auch Potenzial, dass die sich dann an die Gurgel springen, weil wenn der eine dem anderen in der Sonne steht, dann geht es dann wahrscheinlich nicht mehr lang, bis da die Brücken auch abgebrannt werden. Also
ja, das wird sich jetzt auch herausstellen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Da gehe ich davon aus, dass sie auch unterschiedliche Sichtweisen haben. Also sie möchten beide beenden, aber wer will nicht diesen Krieg beenden? Also das ist vielleicht die Gemeinsamkeit oder die Überlappung. Aber zum Beispiel Elon Musk hat mit seinem Satellitensystem schon ziemlich früh auch Einfluss genommen und hat diesen der Ukraine zur Verfügung gestellt. Und dann irgendwann mal hat er gesagt, ja, bis hier nicht weiter und wieder abgeschaltet. Also es ist schon eine neue Komponente, die da auf uns zukommt. Also die Möglichkeit, Satelliten ein- und abzuschalten, je nach dem, ob die gewisse Länder Feinde oder Freunde sind. Mhm. Und also im schlimmsten Fall, also keine Ahnung, also klar, das ist jetzt die Cyber-Dystopie, aber er könnte auch Teslas abschalten, also in einem Land, wenn er das Gefühl hat, jetzt möchte er irgendeinem Land schaden. Theoretisch wäre es möglich.
Ja, ja. Und das ist natürlich schon auch eine brisante Verbindung. Du hast jetzt noch gar nicht gesagt, dass Elon Musk eben von Donald Trump einen Posten angeboten gekriegt hat, nämlich das Ministerium für Effizienz zu leiten. Das ist quasi nicht eine Stabsstelle, sondern ein externes Gremium oder ein Think Tank,
genau. Ja. Das gehört nicht zur offiziellen Regierung.
Genau, aber der berät dann Donald Trump und hat schon angekündigt, dass er zum Beispiel die ganze Administration gesund schrumpfen will und Milliardenkürzungen vornehmen will. Da bin ich dann immer ein bisschen zwiespältig, weil ich auch eine natürliche innere Aversion gegen Bürokratie und allzu viele Regulierungen habe. Und die Beispiele sind ja auch in der EU bekannt für die Absurditäten und geradezu grotesken Regelungen, die dann eingeführt werden, bis dahin, dass wir uns jetzt mit PET-Flaschendeckeln herumschlagen müssen, die so an der Flasche angebracht sind, dass man sie kaum wegkriegt und sich den Milchshake auf den Pullover schüttet und so weiter. Also solche Absurditäten, da habe ich eigentlich Sympathien für Leute, die sagen, ja, lass uns mal ein bisschen easy gehen mit den Regulierungen. Andererseits eine Welt, die mit Riesenschritten auf die Klimakatastrophe zusteuert, wird ohne Regulierungen nicht auskommen.
Ja, und man muss auch sagen, das Ministerium für Effizienz ist jetzt im Moment ja zahnlos. Also eben, das ist ein Think Tank. Und ich habe das Gefühl, der Herr Elon Musk wird auch nicht viel Zeit verlieren. Also er hat ja andere Projekte, er hat ja von künstlicher Intelligenz über der Hyperloop, also ist dieser Verkehrssystem unterhalb der Erde, über Tiny Houses habe ich etwas gelesen, Batterien, Solarpanels, also SpaceX und so weiter und so fort. Also es ist nicht so, dass er genug Zeit hätte, um also er wird seine Zeit auch effizient einsetzen wollen. Und wenn er feststellen wird, eigentlich kann ich nicht viel bewirken. Ich meine, da gibt es auch einen Apparat, einen Bürokratieapparat in den USA, der jetzt auch dagegen halten wird. Also
ja, ja.
So schnell geht das nicht. Ich könnte jetzt wirklich nicht sagen, welche Hypothese ich wahrscheinlicher betrachten würde.
Ja. Du, vielleicht kannst du sagen zum Schluss, worauf du hoffst, wie sich da die Zusammenarbeit ergibt, ob sich die beiden Hähne an der Gurgel packen oder...
Das ist auch schwierig. Also ich hoffe, dass sie möglichst wenig, möglichst wenig Leid entsteht. Also wirklich menschliches Leid.
Ja.
Und ich meine, du warst ja in den USA. Du hast auch gesehen, es gibt ja viele homeless people in den Straßen. Die Situation hat sich verschlimmert in den letzten 10 Jahren. Das heißt, es gibt vielleicht ist das auch mit ein Grund, dass tatsächlich die Leute unzufrieden sind, auch mit der Inflation und dass sie überhaupt Donald Trump gewählt haben. Das heißt, man muss es ja nicht schön reden. Das heißt, ja, die Situation ist so, wie sie ist im Moment. Wir haben x Kriege, Nahostkonflikt, Ukraine-Krieg. Also ist ja klar, dass einfache Lösungen und Antworten jetzt willkommen sind, aber das Leben ist nicht so einfach, sondern viel komplexer. Und deshalb wünsche ich mir, dass das, was herauskommt, möglichst Leid minimieren soll oder zumindest der Trend positiv ist. Ich bin Realist, sage ich mal so, also Techno-Realist und nicht Techno-Optimist und Techno-Pessimist und sage, am Schluss ist auch die Technik ein Instrument, wird nicht unser Leben verbessern, wenn es auch nicht bei den menschlichen Bedürfnissen und Motiven andockt.
Ja.
Und ähnlich wie Social Media auch etwas ist, was Leute erreichen kann, also zum Beispiel mit unserem Projekt. Und gibt es auch Auswirkungen bei Social Media, die nicht positiv sind. Also wir hatten ja auch, zum Beispiel mit Cambridge Analytica, den Beispiel, wie man Menschen und ihre politische Einstellungen beeinflussen kann. Mhm. Also das heißt, es ist ein Instrument und Technik kann nicht alles lösen. Ja.
Ja. Ein Lesetipp für diejenigen, die mit dem Blog noch nicht genug haben, mit dem Text, den du jetzt geschrieben hast?
Es gibt ja, also dystopische Literatur, die klassische ist ja 1984 Fahrenheit, aber es gibt auch aktuelle Beispiele. Als Tipp würde ich etwas anderes sagen, und zwar, falls ihr ein Ex- oder ehemals Twitter-Konto habt und ungenutzt ist, schaut einfach rein, also vielleicht auch nur voyeuristisch, schaut rein, welche Meinung es noch gibt, weil ich habe das Gefühl, man muss ja nicht Geld ausgeben, auch auf diesen Plattformen, wenn man irgendwie politische Einstellungen des Eigentümers teilt. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, welche Meinung das es noch gibt, bevor dass man dann wieder überrascht ist, dass zum Beispiel eben der Donald Trump gewählt wird.
Ja.
Das heißt, es hilft sicher, andere Meinungen zu sehen. Man muss dann nicht kommentieren, man muss auch nicht immer Recht haben oder versuchen, auch Sachen zu berichtigen. Aber es hilft mit, um ein Gefühl zu erhalten, ein tatsachentreues oder sagen wir mal, ein bisschen ungefiltert zu sehen, welche Meinungen das da sind. Ja.
Ja. Ja, Luca, vielen Dank und herzliche Einladung an alle HörerInnen, sich den Blogbeitrag von Luca mit dem Titel Eine Cyber-Bromance noch zu gönnen. Tschüss zusammen.